Deutschlandfunk. Tag für Tag. Vor bald 200 Jahren, am 30. Dezember 1819, kam in Neuruppin Theodor Fontane zur Welt. Er wurde Apotheker, Ehemann, Vater und Schriftsteller. Seine Romane wie Der Stechlin oder Effi Briest gehören zu den bedeutendsten Werken des literarischen Realismus im 19. Jahrhundert. Ideen für seine Geschichten und die Figuren darin fand Fontane zuweilen in Kirchenbüchern. Was der Schriftsteller an Pfarrern und an Kirchen interessierte und faszinierte, das hat Thomas Klatt für uns recherchiert.
Er war ein Individualist erstmal und jemand, der sich ungern etikettieren und kategorisieren ließ. Dafür war er viel zu lebendig. Er gehört hinein in die Tradition des aufgeklärten Protestantismus,
sagt Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, über Theodor Fontane. Der Apothekersohn, Journalist und Schriftsteller entstammte einer alten Hugenottenfamilie und war so im Grunde dem reformierten Christentum verpflichtet. Fontane war ein kritischer Geist, gerade der eigenen Kirche gegenüber.
Kirchenkritisch, vor allen Dingen der kirchlichen Obrigkeit gegenüber, hat scharfe, polemische Porträts von kirchlichen Karrieristen, Konsistorialräten und so weiter geführt. Also immer da, wo die Kirche sich zum Markt der Herrschaft gemacht hat, da war strikt dagegen. Er war auch überhaupt gegen jede Form von Klerikalismus, aber es gab bestimmte Formen von christlicher Frömmigkeit, der er sehr offen gegenüberstand, und dafür steht für ihn das Bild des alten Dorfpastors in der Mark Brandenburg.
Fontane fand in den Brandenburger Dorfpfarrern ein intellektuell ebenbürtiges Gegenüber. Sie waren wichtige Informanten für seine Romane, erklärt Johann Hinrich Clausen.
Die Pfarrer waren ja eigentlich bis ins Ende des 17. Jahrhunderts Bauern, die gelegentlichen Gottesdienst gehalten haben. Anderes war ja gar nicht möglich in der Abendzeit. Die Akademisierung beginnt dann mit dem 18. Jahrhundert. Erst im 18. Jahrhundert wird das Pfarrhaus eigentlich zur Brutstätte des Protestantismus als einer Bildungsbewegung. Zugleich liegt dann darin auch die Gefahr der Intellektualisierung und dass man sich sozusagen entfernt vom gemeinen Volk, den normalen Leuten. Fontane geht es nicht nur um Bildung, sondern es geht ihm darum, dass da einer ist im Dorf, der für alle da ist. Dass einer da ist, der jetzt nicht nur auf der Seite der Armen oder der Herren steht, sondern der alle Schichten miteinander verbindet und sozusagen zum gesellschaftlichen Ausgleich ganz wesentlich mit beiträgt. Und wenn der lesen und schreiben kann und auch die Geschichte pflegt und die Chroniken führt, dann ist es ihm umso lieber. So zitiert er ja zum Teil auch aus wunderbaren alten Pastoren, Tagebüchern und Chroniken und erzählt deren Geschichten nach, weil natürlich die Pastoren diejenigen sind, die da lesen und schreiben konnten und eben auch die Historie aufbewahrt haben.
Das bestätigt auch die Germanistin Christiane Barz, die die aktuellen Geburtstagsausstellungen Fontane 200 mit aufgebaut hat. Die sind in vielen Städten im Land Brandenburg zu sehen.
Von den Pfarrern war er ganz besonders begeistert, weil die mit dem Bedeutungsverlust des lokalen Adels eigentlich die Rolle übernommen haben, die lokale Überlieferung lebendig zu halten und fortzusetzen und zu vermitteln. Und eben auch noch gleich die Form ihm mitzuliefern. Also eine Gewandtheit im Formulieren und im Strukturieren von Erzählungen haben die schon mitgebracht.
Fontane war kein nüchterner Historiker, sondern ein Schriftsteller, der die vielen geschichtlichen Details rund um die Pfarrhäuser als Fundgrube benutzte. Er fand diese Details auch in alten Büchern, die nicht auf Papier, sondern noch auf Hanf geschrieben waren.
Ein ganz grandioses Beispiel ist das Kirchenbuch von Gröben und Sieten. Da ist das älteste Kirchenbuch, was es überhaupt in Brandenburg gibt. Da interessiert sich Fontane vor allen Dingen für die Aufzeichnung von drei Pfarrern, die sich in ihren Aufzeichnungen den ganzen Frust über die moralische Verderbtheit in Gröben und Sieten von der Seele schreiben, als ganz rigide Moralapostel. Und es entbehrt nicht einer unfreiwilligen Komik, wenn wir das heute lesen. Wer wieder ein uneheliches Kind mit welchem Schandsack gekriegt hat. Fontane fragt sich dann, ist das überhaupt zulässig, wenn Pfarrer sich so in diesem vermeintlich objektiven Registrierungsmedium Kirchenbuch so äußern? Und er findet ja. Also er findet, das sei durchaus ein legitimes kirchliches Zuchtmittel. Und als solches zitiert er das.
Fontane sog alle Informationen auf. Aus Dorfkirchen und ihrem Inventar, aus Grüften, Grabinschriften, Bildern und Heiligenschreinen. Eine riesige Materialsammlung. Aus Notizen wurden erste Manuskriptentwürfe mit Einklebungen, Artikel in Zeitungen bis hin zu seinen Romanen, den fünfbändigen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Fontane, dem reformierten Protestanten, war gerade die katholische Zeit vor der Reformation wichtig. Zum Beispiel Totenkronen, die etwa für verstorbene Säuglinge oder Kinder in die Kirche gehängt wurden.
Er bedauert das sehr, dass zum Beispiel Totenkronen als Staubfänger verbannt worden sind. Er ist überhaupt kein Anhänger dieser radikalen Restauration. Das Gebäude außen und innen lässt sich nicht mehr lesen. Da sieht Fontane vor allen Dingen den Verlust. Er hat es sehr bedauert, dass diese alten katholischen Schnitzaltäre entweder grässlich überstrichen waren oder in einer Rumpelkammer landeten. Da ist Fontane so ein bisschen als früher Pionier der Denkmalpflege zu Werke gegangen.
Vom Bilderverbot der Reformierten und ihren kargen Kirchen hielt Fontane nicht viel. Und mit weißen Wänden, wie sie zu seiner Zeit typisch waren, konnte der Schriftsteller so gar nichts anfangen, sagt Christiane Barz.
Er wollte die Spuren des Vorhergehenden im Neuen sehen. Seine Idealvorstellung war, und das ist der Romancier Fontane und seine Dynamik von alt und neu, also er möchte einfach, wenn eine Kirche auch umgebaut wird, möchte er, dass ein Fresko, ein Bildwerk noch erhalten bleibt, um bei allem antikatholischen und reformatorischen Furor einfach noch die Spuren der eigenen Historie, also der historischen Kontinuität, sichtbar zu halten. Das empfindet er ja auch als seine Aufgabe und deswegen tritt er überhaupt an in Brandenburg, um dieses Land mit seiner poetischen Wünschelrute, wie er das nennt, zum Leben zu erwecken, dass man da, auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht nichts sieht, auf den zweiten Blick aber schon, also dass man sich seiner Herkunft vergewissert.
Fontane entwickelte geradezu eine Abscheu gegen Architekten, die alles einfach nur noch übertünchen wollten. Das hat auch der Kulturbeauftragte der EKD, Johann Hinrich Clausen, beobachtet.
Da ist natürlich das 19. Jahrhundert, wo man keinen Sinn hatte dafür, dass man unterschiedliche Zeitschichten in einem Raum bewahren und miteinander in Beziehung setzen muss. Und dann kamen halt die Neuen mit der neuen Mode und dann wurde der Kirchraum dem angepasst und keine Rücksicht genommen auf Älteres. Und da hat Fontane einfach einen feinen Sinn für Historie und für Pluralismus, für Vielfalt.
Und so entwarf Fontane auch seine Idee einer guten Gesellschaft, das Miteinander zwischen einfachen Leuten und dem Herren, dem Patron im Dorfe. Der Pfarrer mittendrin. Die meisten Dorfkirchen waren Patronatskirchen, die einst vom örtlichen Adel gestiftet wurden.
Bei den Patronen unterscheidet er auch diejenigen, die als ein Junkergeschlecht, das von gesellschaftlicher Abdankung bedroht ist und deshalb umso schärfer an den eigenen Privilegien festhält, davon hat er nichts gehalten und hat ja auch schöne, scharfe Sprüche gegen den Brandenburger Dorfadel und Landadel losgelassen. Aber im Stechlin zum Beispiel schildert er ja sozusagen das Ideal eines Patronen, also eines alten Mannes, der weiß, dass seine Zeit und seine Herrschaft vorübergeht und der in dieser weichen Resignation aber eine große Weitherzigkeit bewahrt und sich eben doch von den Tugenden der alten Patrone auch einiges gerettet hat, nämlich für alle da zu sein und nicht nur die eigenen Privilegien zu verteidigen.
Und so erschrieb Fontane sich das Ideal des sozial engagierten Pfarrers Lorenzen in seinem Alterswerk »Der Stechlin«.
Das ist eigentlich ein linker Pastor, also einer, der für die junge Sozialdemokratie auch einsteht oder für ein gutes Verhältnis zur Arbeiterschaft. Der ist links, ist aber zugleich der sehr geschätzte und geliebte Seelsorger des alten Patrons. Also eben auch diese Möglichkeit, über den Gräben Brücken zu bauen.
In Fontanes Idealgesellschaft hatte eine gesellschaftliche Gruppe allerdings keinen guten Stand, wie es auch bei vielen seiner Zeitgenossen war. Jüdinnen und Juden.
Ich hatte gelernt, dass es bei Fontane vor allen Dingen zunehmend im Alter in Tagebuchaufzeichnungen und persönlichen Briefen scharfe antijüdische Aussagen gibt. Judenfeindliche Sprüche hat er gedroschen im Privaten. Und dass er in seinen Romanen nicht eindeutig judenfeindliche Klischees verbreitet hat. Und stoße dann in der Gesamtausgabe seiner Gedichte und Balladen auf das Gedicht »Die Jüdin« im Gewande einer Schauerballade, im Grunde von einem Ritualmord erzählt. Eine Jüdin tötet ein Christenkind.
Fontane sieht schon die kulturelle Potenz einfach der gebildeten Juden um ihn herum. Sein Verleger Wilhelm Herz war Jude. Und auch ein wichtiger Briefpartner, Georg Friedländer, war auch Jude. Also das ist auf dieser persönlichen Ebene, das war wahrscheinlich ganz typisch. Also da ist Fontane auch Kind seiner Zeit, dass man ein Ressentiment hat, wenn es die Juden, den Juden angeht. Aber im persönlichen Verhältnis sah das dann ganz anders aus.
Trotz seiner antisemitischen Züge kann Fontane auch heute noch als Versöhner wirken, etwa zwischen West- und Ostdeutschland. Johann Hinrich Clausen findet,
dass Fontane ein toller Wegweiser und Verführer ist, der Menschen in die neuen Bundesländer führt. Ich finde, es ist aber von Neuem nötig, denn immer noch sind viel zu wenige Westdeutsche mal in Ostdeutschland gewesen. Und Fontane baut Brücken und macht Türen auf und macht einfach Lust, sich das mal anzuschauen.
Nicht die großen Dome und Kathedralen sind das Wichtige, sondern die kleinen Dorfkirchen aus Fachwerk oder Feldsteinen, meint zusammen mit Theodor Fontane auch die Germanistin Christiane Barz.
Wenn man die sich dann vom Pfarrer aufschließen lässt und der einem was dazu erzählt, dann tun sich da auf einmal so ganz interessante Schlüssellochblicke ja, in eine Lokalgeschichte auf.
Nämlich im Brandenburgischen den Pfarrern und den Kirchen ihre Geheimnisse entlocken, so wie es einst auch Theodor Fontane gemacht hat.
Kirchenbücher als literarische Fundgrube. Thomas Klatt war das über Theodor Fontane, der vor fast 200 Jahren geboren wurde.